Kiez Corner mit Finn und Flippo. Wir schreiben den 24. März 2021 und damit moin moin und herzlich willkommen im Kiez Corner. Heute erwartet euch mal wieder geballte Fachkompetenz von meiner Wenigkeit und Flippo ist natürlich auch wieder an Bord. Moin moin Flippo.
Danke für die herzliche Begrüßung. Ich wollte eben gerade schon intervenieren, als du meintest geballte Fachkompetenz, aber gut, alles Ansichtssache, ne?
Ja, aber ist ja so, ne?
Also, ja. Absolut.
Wenn Fachkompetenz, dann im Kiez Corner.
FFF, Fußballfuchs Finn.
Eieiei, jetzt fängst du so schon wieder an.
Die Alliteration der Woche, ja. Wie geht's dir, alles fit?
Ja, doch, muss. Also bisschen Nackenschmerzen. Ich habe irgendwie nicht so eine gute Woche oder einen guten Wochenstart gehabt. Habe eine kleine, aber feine Verletzung am Nacken erlitten. Ich will nicht weiter drauf eingehen. Aber sonst kann man eigentlich ja nur zufrieden sein, was den Fußball betrifft. Und jetzt können wir uns ja auch mal schön eine ganze Woche lang ausruhen. Es sind keine wichtigen Fußballspiele dieses Wochenende oder in diesen nächsten 10 Tagen zumindest, die einen irgendwie interessieren sollten. Vielleicht die U21, aber sonst wüsste ich nicht, was man da sich angucken müsste.
Naja, bis auf natürlich die Tests vom FC St. Pauli. Wundert mich allerdings, dass du so ein bisschen holprig in die Woche gestartet bist. Mit so einem Sieg vom Wochenende, was hinter einem liegt, finde ich, startet man eigentlich immer relativ gut in die neue Woche.
Das heißt, du bist gut gestartet?
Ich bin super gestartet, bis auf das Wetter, was mich aktuell so ein bisschen nervt. Weil es ist mal hin, mal her. Irgendwie hatten wir letztes Jahr, als Corona losging, ist ja jetzt so ein Jahr Corona ungefähr, auch wenn man da nicht so gerne drüber spricht. Aber irgendwie war es letztes
Jubiläum.
Jahr gefühlt ein bisschen besser, oder? So vom Wetter
ja,
her?
Ja, ich habe witzigerweise auch drüber nachgedacht, weil ich auch das Gefühl hatte, weil es ist ja saukalt die letzten Tage gewesen. Wir sind ja immer so bei ungefähr 7 Grad. Heute war so der erste Tag, wo ein bisschen die Sonne rausgeguckt hat. Heute war ich eigentlich überhaupt nicht draußen, ausgerechnet. aber sonst habe ich dann auch ein paar Bilder angeguckt vom letzten Jahr, was ich so vor einem Jahr gemacht habe. Natürlich nichts, aber
aber zu Hause geblieben.
Genau, aber zu Hause auch im Garten gesessen. Das habe ich halt gesehen und das auch nur in einer dünnen Jacke. Also da war schon deutlich schöner.
Ja, weil ich erinnere mich auch, dass wir letztes Jahr hier so ein bisschen angefangen haben, bei uns im Garten ein bisschen was zu machen und das alles auf Vordermann zu bringen, als das alles so losging mit dem ersten Lockdown.
Da dachte man sich, ja komm, jetzt mache ich 2 Monate, bleibe ich jetzt zu Hause und geht das Leben weiter. Und jetzt ein Jahr später sind wir eigentlich nicht so wirklich weitergekommen.
Nee, irgendwie haben wir den Absprung noch nicht so ganz geschafft. Aber es ist ja dann hoffentlich, auch wenn es sich aktuell nicht so anfühlt, aber irgendwann mal so ein Ende in Sicht mit Impfen und Testen und was weiß ich, was es nicht alles für dann doch tolle Hilfsmittel gibt. Ja, schauen wir mal. Aber letztes Jahr war irgendwie so zur Phase des ersten Lockdowns, als der begonnen hat, haben wir ein bisschen im Garten rumgebastelt und da weiß ich noch, da war Traumwetter wochenlang. Mhm. Und wenn ich mir jetzt, wie du eben auch schon sagst, vorstelle, dass ich mich jetzt mit einer dünnen Jacke nach draußen setzen würde oder nach draußen gesetzt hätte
keine
die letzten
Chance.
Tage. Boah, nee, da hätte ich...
Das wird niemand mit mir schaffen. Das...
Schauen
wir mal. Für eine Impfung würde ich rausgehen. Das ist das Einzige.
Sonst. AstraZeneca, ich nehme alles. Gut, aber wir sind ja auch nicht der Corona-Podcast. Also
richtig, aber es gibt noch eine Neuigkeit. Und zwar, Flippo, wir beide haben uns eigene Mikros angeschafft. Wir sind auf niemanden mehr angewiesen. Wir stehen jetzt auf eigenen Beinen und auch unsere Mikros, die haben nämlich auch schöne Mikrofon. Sagt man Ständer?
Das müssen wir ausschneiden.
Du kennst dich damit besser aus, aber es ist ja ein Mikrofonständer.
Also wir haben selten geschnitten in der Geschichte des Kiez Corners, aber ich glaube, das müssen wir rausschneiden. Ja, nee, wir haben neue Podcast-Mikrofone, weil, wie ihr wisst, ist unsere Studienzeit vorbei. Dementsprechend mussten wir natürlich auch alle Aufnahmegerät hier, die wir vorher noch netterweise von der Uni gestellt bekommen haben, abgeben und haben uns jetzt so coole Podcast-Mikrofone selbst gekauft, die natürlich auch eine Konstruktion haben, womit man sie aufstellen kann. Ständer durch Finn genannt.
Das ist ein Mikrofonständer. Was willst du eigentlich von mir jetzt?
Ja, nein, ich habe nur gerade... Nee, kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Ich habe gerade dieses Sprichwort, weiß ich noch, wir hatten bei uns eine Musikklasse in der Schule, Parallelklasse.
Der Typ mit dem Notenständer.
Ja, genau, das war der Running Gag. In der siebten Klasse war es noch furchtbar lustig. Alle Bläser, die noch keinen...
Naja. Ja, und du, alten Gamma, lachst da immer noch rüber, ne?
Nein, alles gut, alles gut. Wir sind ja tolerant und weltoffen hier, ne?
Ich glaube, wir fangen einfach ganz schnell, sprinten einfach weg von unserem Ständer sagen, aber von den musikalischen Themen kommen wir direkt zum Dresen-Thema. Flippo, es ist ja fast unglaublich, was sich momentan beim FC St. Pauli abspielt. Und da müssen wir jetzt auch drüber reden. Seit 6 Spielen sind wir auswärts ungeschlagen.
Absolut beängstigend. Kannst du dir, also ich finde, ich kann mich da überhaupt nicht mit anfreunden, wenn ich mir die letzten 1,5 Jahre angucke an Auswärtsauftritten und Auswärtsergebnissen. Nee. Ist das absolut, das ist nicht mein St. Pauli.
Nicht? Nee, also nee, es ist Wahnsinn. Also wie häufig wir darüber schon geredet haben, wie verflixt nochmal man in der Ferne nicht gewinnen kann. Ausgenommen jetzt im Volkspark, was jetzt nicht unbedingt in der Ferne ist, aber ansonsten war das ja wie
trotzdem auch irgendwie dennoch fern ist. So.
Ja, genau. Gedanklich.
Gedanklich, gedanklich und herzlich auch vom Herzen her.
Ja, und jetzt haben wir tatsächlich in Würzburg, Hannover, Heidenheim, Nürnberg, Karlsruhe und jetzt natürlich auch in Osnabrück punkten können. 6 Spiele in Folge.
Ja, und da waren ja auch einige Siege mit dabei, wenn man das alles mal so ein bisschen durchspielt von den Gegnern, die du eben aufgezählt hast. Da waren auch 3er mit dabei und wenn man dann durchaus mal sich anguckt, wie das, ich habe es eben angesprochen, zuvor so der Fall war. Also Februar 2020 war der letzte Auswärtserfolg. Das war das 2-0, der Derby-Erfolg beim HSV. Und dann ging bis Januar 2021, also fast 11 Monate, bis zu dem 3-2 Last-Minute-Erfolg in Hannover, nichts, was Siege auswärts angeht. Das ist schon eine heftige Bilanz, finde ich.
Man muss dabei ja auch sagen, davor, also vor dem Sieg im Volksparkstadion lief ja auch nichts, ne? Also wir haben es so oft schon erzählt, davor war ja auch der letzte Sieg in Paderborn im März 2019.
März, April, das war immer der Punkt, wo wir gestottert haben.
Es war März, ich habe nochmal nachgeguckt.
So, haben wir das auch geklärt. Ja, wir haben uns da eine Zeit lang nicht mit Ruhm bekleckert. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Umso erfreulicher und absolut hervorhebenswert ist es ja auch, dass wir jetzt tatsächlich auswärts uns auch stabilisiert haben, auch Punkte holen und ja, den Fluch sozusagen von uns gewiesen haben.
Ja, und das den letzten Auswärtssieg, den haben wir am letzten Wochenende geholt. Und zwar an der Bremer Brücke in Osnabrück. Wie schön wäre das, wenn man an so einem schönen sonnigen Sonntag nach Osnabrück fahren könnte, als Fan und da zuschauen könnte.
Ja, es wäre ein Traum gewesen. Absolut coole Auswärtsfahrt, glaube ich. Da kann man noch mal den Hashtag aufnehmen, den St. Pauli ja über die sozialen Medien aktuell des Öfteren mal benutzt. Hashtag würde es gehen. Wären wir beide, glaube ich, auf jeden Fall vor Ort gewesen.
Unbedingt, ja.
Wäre prädestiniert gewesen. Ich weiß, ich war letztes Jahr da oder beim letzten Auswärtsspiel. Da waren wir ja leider nicht allzu erfolgreich. Haben zumindest keinen Sieg mehr nach Hause gebracht. Da war ich mit auswärts und es war wirklich ein toller Spätsommertag. Ich glaube, es war irgendwann im September. Auswärtstouren machen ja auch trotzdem Spaß, auch wenn es nicht unbedingt dann sportlich erfolgreich ist, aber es ist einfach ein cooles Event, wenn man mit so ein paar Freunden und Kollegen unterwegs ist den ganzen Tag und Osnabrück ist ja jetzt auch nicht allzu weit entfernt. Von daher wäre das sicherlich, glaube ich, eine richtig nette und coole Auswärtstour gewesen, verbunden mit einem sportlichen Erfolg jetzt am zurückliegenden Wochenende. Ja, da blutet einem schon so ein bisschen das Herz, dass man aktuell nicht dabei sein kann.
Ja, und natürlich auch mit den ganzen wirklich spektakulären Heimspielen, die wir auch in letzter Zeit hatten. Natürlich jetzt nicht das letzte Heimspiel, aber die Stadtmeisterschaft gefeiert, ein wahnsinniges 3-2 gegen Darmstadt, 2-0 gegen Regensburg, das erste Mal zu Null seit gefühlt Jahrhunderten. Da waren schon einige Spiele dabei, wo man sich wirklich wünscht, dabei gewesen sein zu
können.
Dabei gewesen zu sein. So.
Ja, auch, ich meine, auch gegen Bochum das Spiel, was wir dann leider nicht gewonnen haben, aber Flutlicht, Donnerstagabend, es gibt ja durchaus den einen oder anderen, der ja solche Flutlichtspiele unter der Woche, beziehungsweise auch am Montagabend nicht ganz so befürwortet. Ich muss sagen, ich finde, Flutlicht ist immer noch so ein irgendwie anderes Gefühl auf einen Sonntagnachmittag. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es besser oder schlechter ist, sondern einfach nur, es ist ein anderes Gefühl.
Und auf jeden Fall. Ich
glaube, bei dem Spiel wäre auch ordentlich Stimmung gewesen bei uns am Millerntor. Und auch jetzt in der Anfangsphase in Osnabrück. Also da haben wir echt einen richtig klasse Auftritt abgeliefert. Wir sprechen sicherlich gleich nochmal drüber. Aber das wäre vom Gästeblock aus sicherlich auch sehr schön gewesen zu beobachten.
Ja. Also man kann nur hoffen, dass es irgendwie bald wieder so weit ist. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, können wir mal ein bisschen aufs Spiel zu sprechen kommen.
Ja, liebend gern. Wollen wir bei der Aufstellung anfangen?
Machen wir. Es gab zwei Veränderungen beim den Braun-Weißen. Zierreis kam in die Mannschaft für Tore Genüsen und Becker kam für unser letztes Einhorn. The Last Unicorn, Luca Zander. Ja, Finn-Ole Becker endlich wieder zurück. Zierreis, Regenüsen, der Wechsel hat dich überrascht?
Ja, lustig. Genau die gleiche Frage wollte ich dir auch stellen. Schulz hat ja in den Tagen zuvor gesagt, dass es so eine 50-50-Entscheidung ist. Das hatte er in den Spielen zuvor ja auch schon erwähnt im Vorwege. Ich glaube, jeder, der es mit den Braun-Weißen hält, hat da so ein bisschen seine persönliche Präferenz. Das liegt ja auch in der Natur der Sache. Ich hätte vielleicht mich doch gefreut, wenn Regenüsen mit in der Startelf gestanden hätte, neben Lawrence in der Innenverteidigung, weil ich einfach finde, dass er in den letzten zwei Spielen einen sehr soliden Job gemacht hat. Gut, aber Schulz sieht die beiden tagtäglich im Training und wenn er sagt, das ist eine 50-50-Chance und macht das dann vielleicht auch so ein bisschen vom Bauchgefühl und von der Tagesform beziehungsweise den Abschlusseinheiten dann abhängig. Zierreis ist immerhin auch Mannschaftskapitän. Das ist dann vielleicht auch nochmal so ein Faktor, der damit einspielt. Also es hat uns ja jetzt auch nicht groß geschadet, wobei er, vielleicht guckt man da auch mal nochmal ein bisschen genauer drauf, auch ein, zwei Szenen hatte, werden wir sicherlich gleich, wenn wir im Spiel drin sind, noch kurz einmal anreißen, wo man sicherlich hätte clever agieren können. Wie siehst du das?
Ich sehe es ähnlich, fand aber, dass jetzt Regenüsen nicht so einen starken Auftritt gegen Paderborn hatte. Natürlich waren wir alle nicht so stark, aber ich fand, da Lawrence hatte in der Innenverteidigung einen deutlich besseren Job gemacht. Dazu kam ja noch dieser fast gegebene Elfmeter, an den Regenüsen beteiligt war, der auch unnötig vom Foul her war.
Ja, aber kannst du dich da in der Situation auflösen? Weiß ich nicht, ob man ihm das jetzt so...
Nee, kannst du nicht unbedingt. Aber ich sage jetzt nur im Vergleich zu Lawrence, ist mir da schon aufgefallen, deswegen war ich jetzt nicht so hundertprozentig überrascht. Und wie du auch schon meintest, Schulle sieht die beiden die ganze Woche lang im Training und da kannst du auch mal den Kapitän von Anfang an spielen lassen, ne?
Ich würde ganz einfach dazu einmal abschließend sagen wollen. Wir haben besonders in der Hinrunde ja häufig über unsere Defensive nicht allzu positive Worte verloren. Genießen wir es doch aktuell einfach mal, dass wir so eine ganz komfortable Situation haben, was das angeht und zwei vernünftige Verteidiger, die sich um einen Platz neben James Lawrence.
Der momentan wirklich sowas von gesetzt ist, also ja. Meiner Meinung nach. Also der spielt Bombenspiele mittlerweile. Und seitdem der wieder fit ist, bringt er uns ganz schön weiter.
Finde ich auch, finde ich auch. Also gute Verpflichtung. Und jetzt, wo er fit ist, merkt man das natürlich umso mehr. Ich habe mich auch sehr gefreut, wo wir gerade beim Thema fit sind. Du hast es eben auch schon einmal gesagt, dass Becker wieder mit dabei war nach seiner Pause. Finde ich, hast du besonders in der Anfangsphase gesehen, dass er doch mit den Entwicklungsschritten, die er selbst in den vergangenen Monaten nochmal wieder gemacht hat und in den vergangenen Wochen, diese spielerischen Elemente, die er mit reinbringt, die nicht immer so wirklich auffällig sind im ersten Augenblick, aber eben unheimlich wichtig sind für unser Spiel. Das hast du, finde ich, gemerkt, dass der wieder mit dabei ist.
Auf jeden Fall, da war gleich mehr Tempo, fand ich, drin. Natürlich hatte Zander jetzt auch im letzten Spiel Tempo, aber ich finde diese Ballsicherheit, die Becker mittlerweile auch ausstrahlt, die ist enorm wichtig für seine Position und hat da schon gut mitgewirbelt, vor allem in der Anfangsphase. Wir springen einfach mal in die ersten Minuten rein. Ja. Das war ja schon fast unglaublich, der Start. Ich glaube, wir hatten phasenweise bis zu 75% Ballbesitz beim Auswärtsspiel. Sagen, Osnabrück hat die ersten 20 Minuten ja, oder eigentlich fast die ganze erste Halbzeit, die größtenteils eigentlich gar nichts fürs Spiel beigetragen. Und der FC St. Pauli hatte die ersten Chancen.
Und ja, es war ein richtig, richtig guter, flotter und druckvoller Beginn von uns. Timo Schulz hat ja auch vorher gesagt, dass wir jetzt der FC St. Pauli, aktiv sein wollen, hochpressen wollen und das Spiel bestimmen und gestalten wollen. Und das ist gerade in der Anfangsphase, finde ich, richtig gut gelungen, muss man auch mal sagen. Das war, finde ich, echt beeindruckend, was wir da die ersten 15, 20 Minuten abgeliefert haben. Das Einzige, wo man ein bisschen drüber meckern kann, ist, dass wir es nicht geschafft haben, aus dieser Phase wirklich Tore zu erzielen. Oder in dieser Phase Tore zu erzielen.
Und das fing ja auch schon an, also ich habe jetzt als erste Chance natürlich den Fallrückzieher von Salazar aufgeschrieben. Und da hast du auch schon gemerkt, wir haben dann gerne nochmal 4, 5 weitere Anspielstationen gesucht, um Strafraum rumgespielt. Und da waren so einige Situationen, wo dann auch am Ende dann der Schuss geblockt wurde. Waren jetzt später noch ein paar, ich habe jetzt hier 12. Minute von Becker, 16. von Burgstaller, wo ich mir vielleicht auch noch ein bisschen früher den Abschluss gewünscht hätte, wo noch ein bisschen zu viel dann um den Strafraum herum gespielt wurde.
Ja, das stimmt. Wir sind, finde ich, verhältnismäßig, also für die sehr dominante Anfangsphase sind wir verhältnismäßig wenig zum Abschluss gekommen, auch zu gefährlichen Abschlüssen. So was richtig Gefährliches habe ich in dieser Anfangsphase tatsächlich gar nicht.
Man muss auch sagen, dass Osnabrück auch in der Anfangsphase den Bus da hinten ganz schön geparkt hat.
Jo. Alte José Mourinho-Taktik.
Also die haben ja wirklich gar keine Anstände gemacht nach vorne. Also gerade über die Außen, das ist mir sowieso im kompletten Spielverlauf aufgefallen. Auf Außen hat ja Osnabrück gar nicht stattgefunden. Die haben ja mit einer Fünferkette gespielt und die beiden Außenverteidiger sind ja wirklich auf den Verteidigerposten stehen geblieben und da ging über Außen nichts nach vorne.
Ja, ich glaube, Osnabrück ist so ein bisschen überrascht worden von unserem Auftritt. Ich glaube, die haben schon damit gerechnet, dass wir schwungvoll beginnen, aber nicht, dass wir so schwungvoll beginnen. Das war ja ein absolut hohes Tempo. Ich weiß nicht, ob sie damit, also man hat es ja gesehen, dass sie damit nicht so unbedingt klargekommen sind. Deshalb haben sie sich erstmal richtig schön eingeigelt. Das war schon, ja, für die, glaube ich, auch echt eine Herausforderung. Du kommst als so ein Team, das im Abstiegskampf steckt und ja jetzt auch keine besonders berauschende Serie zuletzt hingelegt hat. Also es war ja eher eine Negativserie.
Ja, ich glaube, jetzt sind sogar 11 Niederlagen in Folge.
Nee, 11 Spiele ohne Sieg, glaube ich, ne?
Oder 11, also, ja stimmt, sie haben unentschieden gespielt in Nürnberg, aber ich glaube, es sind 11 Spiele ohne Sieg. Ja, genau, ja. Hast recht, danke.
Genau, ja, kein Problem. Und wir haben die ja einfach auch extrem früh angegriffen am eigenen 16er. Das ist ja für die auch so gewesen, dass sie kaum Möglichkeiten hatten, sich mal zu befreien. Und wenn da ein langer Ball kam, kam der höchstens bis zur Mittellinie. Und da standen dann Zierreis oder Lawrence und haben das Ding möglichst schnell wieder zurückgebracht ins letzte Drittel, beziehungsweise an den 16er irgendwo.
Ja, dann, was mir in der Anfangsphase, ich würde jetzt sagen, die erste halbe Stunde. Erstmal muss ich dazu sagen, ich habe dir ein paar Bilder geschickt. Ich war unzufrieden mit, ich glaube, es lag nicht an meiner Internetverbindung, weil sonst hat alles einwandfrei funktioniert, aber große Teile der ersten Halbzeit konnte ich nur sehr verschwommen sehen und ich habe auch keinen Alkohol getrunken gehabt.
Wie war es denn mit dem Ton? Musstest du den auch die ganze Zeit hören?
Den Ton musste ich hören, ja.
Ach ja, herrlich. Dann hast du ja auch 327 Mal das kleine Derby gesagt bekommen. Also,
ja, das ist
das kleine Nordderby.
Stimmt, so rum. Stimmt. Ja, und das Witzige ist, das haben ja dann auch noch Kommentatoren von anderen Sendern übernommen. Also ich glaube, ja, bei jeder Zusammenfassung, die ich danach gesehen habe, auf allen möglichen Plattformen, es wurde immer vom kleinen Derby gesprochen.
Ja, da, also
ja, ich habe größte
Teile war mir auch neu.
Größte Teile des Auswärtsspiels verschwommen gesehen, so wie du wahrscheinlich, wenn du im Auswärtsblock da stehst.
Ja, das hat aber andere Gründe. Das wollen wir nicht näher beleuchten. Lass uns mal weitersprechen. So nach 20, 25 Minuten hat sich der Druck dann unsererseits ein bisschen gelöst. Osnabrück hatte dann auch hin und wieder mal ein paar Aktionen in unserer Hälfte. Burgstaller kam noch mal zum Abschluss, stand mit dem Rücken zum Tor und aus der Drehung hat er dann das Ding gleich drüber gehauen. Das war so für mich nach dem Fallrückzieher von Salazar, gleich nach 2 Minuten, glaube ich, so die nächste gute, in Anführungsstrichen, Möglichkeit von uns.
Auf jeden Fall. Mega Ballmitnahme, also echt klasse gemacht von Burgstaller. Dann hat er das Ding natürlich bis zur nächsten Wurstbude gehauen. und Mamouche, der fand das nicht so lustig. Der hat ja dann erstmal, haben sie sich kurz mal angekeift, die beiden. Ich glaube, Mamouche hätte gern noch den Ball an die 16er Kante gespielt gehabt vom Burgstaller. So kam es aber nicht.
Ja, die haben sich aber öfter mal, wenn man das mal so beobachtet über Spiel, dass da so ein bisschen, ja,
kurzes Meckern so ist. Zwischen Burgstaller und Mamouche ist mir das echt schon öfter aufgefallen, dass sie sich gerne mal so ein bisschen im Spiel ankeifen.
Aber ich glaube, dass da ist alles entspannt, alles super. Muss auch so sein, ne? Sind beides Stürmer, die den Abschluss suchen wollen, die den auch relativ schnell eigentlich suchen.
Und spricht ja auch für einen Stürmer, ne?
Ja, eben. Also von daher, ich habe das in der Situation und in der Szene auch nicht so wahrgenommen, dass Burgstaller da hätte abspielen müssen.
Nee,
also hat er vollkommen richtig
wirklich
gemacht.
Kein Spieler, kein Stürmer der Welt hätte da noch irgendwie Mitspieler mitgenommen. Was ich eigentlich noch sagen wollte vorhin, was ich dann aber ein bisschen vergessen hatte, so die ersten 30 Minuten gab es irgendwie ein paar, fand ich, sehr unnötige Freistöße für Osnabrück, die sie zum Glück überhaupt nicht ausnutzen könnten, aber konnten aus sehr vielversprechenden Positionen. Ich glaube, es war zweimal Zierreis, der da unnötig gefoult hat oder irgendwie nicht das Tempo nicht mitgehen konnte.
Ja.
Das fand ich so ein bisschen unnötig, wollte ich kurz nochmal ansprechen.
Hab ich tatsächlich auch bei mir hier notiert, dass Zierreis zweimal relativ plump den Gegner direkt am eigenen 16er gefoult hat, hat er auch einmal dann gelb bekommen, weil er einmal mit dem Tempo überhaupt nicht hinterhergekommen ist.
Ja.
Fand ich auch, also ich hab Schulz' Reaktion an der Außenlinie jetzt nicht gesehen und nicht gehört, aber ich glaube, der wird das auch nicht so lustig gefunden haben, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im Vorwege bei der Gegnerbeobachtung und Gegneranalyse durchaus auch mal erwähnt wurde, dass Kerk in den Reihen der Osnabrücker ein durchaus guter Standardschütze ist,
genauso
wo ist man es, ja, dann durchaus mal versuchen sollte, nicht unbedingt so viele Standardsituationen in Tornähe zu verursachen. Also das war das, was ich vorhin einmal in der Einleitung zum Spiel meinte mit Zierreis. Da finde ich, hat er zweimal relativ unglücklich agiert, weil es sehr plump war, aus meiner Sicht.
Ja. Osnabrück kam dann so ein bisschen besser ins Spiel und hatte dann auch eine riesige Chance, habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, was du noch hast.
Nee,
ging dann so ein bisschen gen Ende der ersten Halbzeit. Ich glaube, Kerk hatte in der 40. Minute noch eine Schusschance, die aber von Lawrence geblockt worden ist, der sowieso, wie schon gesagt, ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Und dann Knappe war es, der knapp vergeben hat.
Meinst du den Kopfball nach der Ecke?
Den meine ich.
Ach so, das war Bärmann, aber
ach so.
Oh. Aber trotzdem gut. Trotzdem gut. Nee, ich hab Bärmann, Osnabrücks Bärmann, der nach der Ecke dann knapp verpasst hat.
Stimmt. Ja.
Der, ja, viel
der in der zweiten Halbzeit ja auch noch mal ins Rampenlicht gerät, kommen wir gleich drauf zu sprechen.
Sprechen wir gleich drüber. Ja, also erste Halbzeit sehr intensiv, wirklich gute Anfangsphase, sehr dominant, aber wir haben es ja eben erwähnt, leider wenig Torchancen, zu wenig Torchancen rausgespielt, und das ist wirklich was, was man den Jungs dann trotz sehr, sehr guter Anfangsphase und Anfangsminuten ankreiden muss, kein Tor gemacht, ne? Da muss,
also ich fand,
muss wirklich ein Treffer her.
Ich fand Osnabrück in der ersten Halbzeit schon sehr, sehr schwach. Also fand ich, also eigentlich so ein typisches St. Pauli-Spiel oder Spiel vom FC St. Pauli, was sie dann gerne nochmal hergeben, wenn es nach so einer ersten Halbzeit 0-0 steht. Diesmal war es zum Glück nicht so, aber du weißt, du kennst mich, ich bin Pessimist. Und da schlagen meine Herzen immer so ein bisschen schneller. Negativ.
Ich hau jetzt erstmal wieder ein bisschen was raus fürs Phrasenschwein. Und wir sind ja auch in einer ganz komfortablen Situation aktuell, dass wir sowas dass wir sowas behaupten können. Wenn zu diesem Zeitpunkt der Saison jemand da unten steht, dann ist das sicherlich nicht ganz zu Unrecht.
Ja,
weil du das, eben das meintest, stimmt, dass Osnabrück nicht so stark war.
Nee, aber es war ja irgendwie, ich habe da nicht so eine richtige Spielphilosophie erkannt. Gerade, also ich habe ja gerade auch schon gesagt, was die Außen betrifft, ich hatte das Gefühl, so Paccarada und Olsen, die mussten ja gar nichts defensiv machen in der ersten Halbzeit. Ja, Anfang der zweiten Halbzeit war anfangs so ein Beginn der Ausgeglichenheit, würde ich sagen, von beiden Mannschaften. So,
wobei ich finde, dass wir auch
Minuten lang.
Ja, wobei ich auch fand, dass wir wieder ein bisschen mehr Aktion rausgekommen sind. Hm. Und dann kommt natürlich der Pass von Kieré auf Marmoush, der im 16er nach kurzem Kontakt oder nicht Kontakt, weiß ich nicht, ich habe da jetzt nach etlichen Wiederholungen mich immer noch nicht so richtig entscheiden können, zu Fall kommt und Elfmeter gepfiffen wird. Finde ich eine sehr, sehr knifflige Entscheidung. Was hast du denn als alter Video Assistant Referee
Freund,
Sympathisant dazu?
Boah, ich glaube, man kann dazu irgendwie wenig sagen. Ich fand, man hat irgendwie anderthalb Kameraeinstellungen gesehen und so richtig konntest du es ja nicht erkennen. Also deswegen wurde, glaube ich, auch gepfiffen, weil es irgendwie keine Kamera gab, die es wirklich widerlegen konnte. Deswegen würde ich jetzt auf jeden Fall nicht so weit gehen und sagen, klare Fehlentscheidung.
Ja, aber das finde ich dann schon wieder gut, weil das ist ja das, was ich die letzten Wochen auch immer angemerkt habe, dass der Video Assistant Referee sich nur einschalten soll, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und wenn es dann durch die Bilder jetzt nicht belegbar ist, dass es eine klare Fehlentscheidung ist, hat er da sich eben auch nicht zu Wort zu melden. Wobei die Spieler ja im Nachhinein auch gesagt haben, in den Interviews, dass es dann tendenziell eher wirklich kein Elfmeter war und Schulz sich ja auch nochmal geäußert hat und eben angemerkt hatte, dass wir ja doch in den letzten Wochen auch einige Szenen hatten, wo es mal darum geht, war es jetzt ein Elfmeter, war es kein Elfmeter, war es Abseits, war es kein Abseits, mal das Paderborn-Spiel letzte Woche mit reingenommen, wo, ich glaube, bei dem Tor und bei der Elfmetersituation zweimal die Abseitslinie gezogen werden musste im Keller. Also es ist halt ein bisschen schwierig, wann sich der Video Assistant Referee einschaltet, wann nicht. Und dann hat er ja auch gesagt, jetzt tatsächlich relativ deutlich, dass er so das Gefühl hat, dass es dem Sport nicht weiterhilft, sondern eher das Gegenteil der Fall ist und er nicht so viel hält vom VAR.
Nö, bin ich momentan auch voll bei ihm. Also wir haben es ja auch schon häufig gesagt hier, ich finde, die müssen sich da dringend was überlegen. Ich finde, in dieser Situation, wie sie es gehandhabt haben, jetzt mal aus meiner absoluten unparteiischen Sicht, hätte ich denen jetzt auch so gegeben, wenn der Schiedsrichter erst sagt, es ist ein Foul, weil es gab halt keine Zeitlupe, wo man erkennen konnte, oder die zumindest der Fernsehzuschauer bekam, wo man erkennen konnte, dass es kein Foul ist. Und von daher fand ich das so richtig. Aber sonst, ja, du weißt, wie ich und der VAR miteinander befreundet sind.
Deswegen schnacken wir am besten gar nicht viel weiter darüber. Es gab im Vergleich zu den letzten Wochen nicht eine nicht so eine allzu lange Zeit, Wartezeit, wo sich der Video Assistant Referee das angeguckt hat, beziehungsweise nicht angeguckt hat. Ich weiß ja nicht, was da genau vorgegangen ist. Keine lange Wartezeit, Burgstaller dann souverän und entschlossen zum 1-0 verwandelt. Was mir bei dieser ganzen Situation noch aufgefallen ist, dass über die Stadionlautsprecher genau in dem Moment, wo Burgstaller angelaufen ist, ein Ton zu hören war. Ich dachte erst, die Stadionregie hätte Musik eingespielt. Im Nachhinein habe ich hier und da gelesen, dass es wohl nachträglich so ein Ton war zum VAR. Irgendwie Überprüfung wird ja auf den Videowürfeln oder Anzeigetafeln dann angezeigt, hier VAR hat sich eingeschaltet, Elfmeter oder nicht, Entscheidung Elfmeter, ja. Hm. Weiß ich aber dennoch nicht, auch wenn man das dann im Stadion einspielt, muss das nicht vielleicht, wenn jemand gerade zum Elfmeter anläuft, ein paar Sekunden warten? Also ich finde das äußerst unglücklich.
Ich habe es nicht mitbekommen, aber ich erinnere mich gerne an das Auswärtsspiel, ich glaube in Sandhausen war es.
Heidenheim meinst du?
Heidenheim war das. ja, das war ja Wahnsinn, was da war, was der Stadionsprecher da zu sich genommen hat. Davon möchte ich auch gerne was haben, wollte ich sagen.
Das war eine interessante Darmbietung.
Habe ich jetzt so nicht mitbekommen. Ist mir eigentlich auch egal. Bogi hat ihn reingemacht. Aber hast schon recht. Man sollte auf jeden Fall sowas versuchen zu verhindern. Vor allem bei Geisterspielen. Ich glaube, jetzt, wenn die Hütte voll gewesen wäre, ist sowas eigentlich relativ egal. Vor allem beim Auswärtsspiel.
Andererseits finde ich das so jetzt einfach unsportlich, muss ich mal dazu sagen. Aber ja, egal.
Wenn es wirklich irgendwie beabsichtigt war oder so, dann finde ich das auch nicht okay. Aber Ball war im Tor, deswegen sollen sie doch machen.
Wurscht, Haken hinter, wir haben das Tor erzielt. Ich finde, wir waren dann auch in der zweiten Hälfte besser, weiterhin und spielbestimmt.
Ach ja, und Burgstaller hat ja geschossen. Also Mamouche hat ja die letzten Elfmeter, glaube ich, die letzten beiden geschossen.
Ja.
Und frei nach dem Motto, der Gefaulte schießt den Elfer nicht.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Ja.
Ja.
Überraschung, Überraschung. Vielleicht wollte Burgstaller auch einfach die Chance ergreifen, weil er selbst noch nie gegen Osnabrück getroffen hat und das einfach in seiner persönlichen Liste dann noch fehlte.
In seinen tausenden Spielen, die er gegen Osnabrück gespielt hat.
Wahrscheinlich, ja.
Nee, das war tatsächlich sein erstes Spiel gegen Osnabrück.
Ja, Spiel 1, Tor 1, gute Quote.
Wollte ich irgendwas sagen.
Wir haben dann, ich übernehme einfach mal, bis du wieder weißt. Wir haben,
ja, bitte.
Dann, wo wir gerade über Burgstaller sprechen, ein paar Minuten nach dem Führungstreffer durch Elfmeter, nach einer guten Balleroberung von Olsson nochmal wieder die Chance, durch Burgstaller auf 2-0 zu stellen. Normalerweise lässt er sich diese Möglichkeit nicht entgehen, aber hier war es dann stark pariert. In der 63. hatten wir noch eine Ecke, die Lawrence auf den zweiten Pfosten verlängert hat. Da stand ich allerdings kurz mal mit den Füßen auf der Couch und habe laut geschrien, weil Kiré völlig frei am zweiten Pfosten steht und das Ding aus kurzer Distanz ans Außennetz haut. Also das muss,
das 2-0 sein. Ja, Wahnsinn. Also
völlig
muss,
frei.
Muss, ja.
Ja.
Bin ich voll bei dir. Mir ist übrigens leider nicht eingefallen, was ich noch sagen wollte. Es war irgendwas mit Burgstaller, aber ist ja auch egal. Muss auf jeden Fall da schon 2-0 stehen, aber es hat ja dann auch nicht mehr so lange gedauert, bis es dann wirklich geklingelt hat.
Richtig, dann ging es irgendwie so Schlag auf Schlag, kurz darauf Konter von uns, Kiré spielt auf Mamouche, der am 16er mit einem schnellen Richtungswechsel nach innen zieht und das Ei schön in die Ecke legt. Geiles Tor.
Herrlich, herrlich. Wunderschönes Tor, wunderschön herausgespielt und wenig später hätte es auch schon die Entscheidung sein können. Ja, bitte, bitte, ja, bitte.
Ich wollte da noch was zu sagen. Kiré hat übrigens mit dieser Vorlage zum 2-0 seinen 9. Assist für die Braun-Weißen in dieser Saison gemacht. Ist nicht nur bester Vorlagengeber bei uns, sondern gehört tatsächlich auch in die Spitzengruppe, was das angeht, in der Liga. Ich glaube, Fürth, David Raum hat 13 und ein Bochum hat noch 11. Also gehört da auch mit echt zu den Top-Vorlagengebern der Liga in dieser Saison, hat seine persönliche Bestmarke geknackt, aber auch so einen kleinen, also nicht wirklich einen Rekord, aber zumindest eine kleine gute Marke hingelegt mit diesen bisherigen 9 Assists. Und wir haben ja noch einige Spiele vor uns in dieser Saison. Aber nur mal so zum Vergleich, Max Kruse hat 2011, 2012 8 Vorlagen, Dennis Daube 2014, 15 auch 8 Vorlagen und Mats Möller-Deli, MMD, unser alter Publikumsliebling, hatte in den vergangenen Spielzeiten einmal 7. Also das hat die Mopo Wahnsinn. Hier, hat die Mopo hier mal geschrieben, dem vertrauen wir einfach mal. Einmal kurz als Zwischenfact, dass Kieré diesbezüglich als Vorlagengeber und Servierer ganz gut unterwegs ist aktuell.
Sehr, sehr schön. Und ja. Dann hat's wieder geklingelt.
Doppelschlag, Mamouche.
Mamouche, 3-0.
Wieder Kieré auf Mamouche. Hatten wir ja schon zweimal zuvor in dem Spiel und dann zum dritten Mal.
Ja, aber zu Recht dann aberkannt.
Hauchzart im Abseits.
Hauchzart, ja.
Nach Prüfung vom Video Assistant Referee. Leider, war auch schön gespielt und ich glaube, dann wäre endgültig der Sack zu gewesen. So haben wir das Problem gehabt, dass Haider, der kurz zuvor eingewechselt wurde, nochmal auf 1-2 gestellt hat. Nach schöner Kombination, muss man wirklich sagen. Ich finde, war ganz gut rausgespielt. Ja, und dann wurde es nochmal spannend. Hinten raus, wir kennen es aus den letzten Wochen, ein bisschen gezittert. Schulz hat nochmal dreimal gewechselt, auf Fünferkette, wenn ich das richtig gesehen habe, umgestellt. Wiekow hat sein Comeback gegeben, fand ich auch sehr cool.
Ganz genau. Erstes Spiel seit September, das war damals, als noch Menschen erlaubt waren im Stadion.
Ja.
Fühlt damals sich sogar unser Kiezkicker der Woche in seinem letzten Spiel.
Hat einen richtig guten, was heißt richtig guten, aber hat einen guten Saisonstart hingelegt, finde ich. War für mich so eine kleine Überraschung.
Ja.
Und hat sich dann ja leider mit einer Verletzung erstmal verabschieden müssen. Aber ja, ist jetzt wieder da, hat gleich die ersten Minuten wieder gesammelt. Mal gucken, ob der im Saisonendspurt uns nochmal wieder ähnlich viel Freude bereitet wie dann zu Beginn.
Auf jeden Fall einer unserer Kiezkicker der Woche. Bevor wir zu unserem wirklichen Kiezkicker der Woche kommen, und wir so ein bisschen nochmal auf die Schlussphase jetzt eingehen oder eingegangen sind gerade, kommen wir doch einfach ganz schnell zum Dösbattle der Woche, oder?
Ja, hier ist er, der Dösbattle der Woche.
Es ist der verflixte Anschlusstreffer oder die verflixten Anschlusstreffer. Wir können irgendwie nicht so ein Spiel mal im Voraus mal entscheiden, auch wenn es so ein relativ über weite Strecken einseitiges Spiel ist gegen Osnabrück jetzt. Wir führen 2-0, haben auch das 3-0 dann erzielt, wurde aber nicht gegeben. Wird es in den letzten 10 Minuten wieder spannend? Und das ist ja nicht das erste Mal. Es ist ja sehr, sehr häufig, dass wir dann in den letzten Minuten nochmal richtig zittern müssen.
Ja, zumindest nicht selten. Darmstadt haben wir dann ja tatsächlich gänzlich kurze Zeit aus der Hand gegeben und noch den Ausgleichstreffer innerhalb weniger Minuten bekommen, nach 2-0 Führung. Da haben wir dann das Ding aber nochmal gerade biegen können, hinten raus mit einem 3-2 Treffer. Gegen Nürnberg wurde es nochmal ein bisschen zitterig. Gegen
Nürnberg war eigentlich genau dasselbe Prozedere. Da war es auch 10 Minuten vor Schluss, stand es dann auch 1-2 nur noch oder 2-1 aus Sicht des FC St. Paulis.
Und Sandhausen.
Gegen Sandhausen war es auch nochmal die gleiche Geschichte. Also, es ist irgendwie immer spannend bis zur letzten Sekunde.
Ja, und uns fehlt hinten raus irgendwie die Souveränität. Ja. Leider noch. Vielleicht ergibt sich das ja nochmal in den nächsten Partien. Aber das ist tatsächlich, muss man jetzt zu dem Spiel in Osnabrück am Wochenende sagen, auch unnötig gewesen, weil man einfach aufgrund der Anfangsphase und der ersten Halbzeit, gut, nachher war es dann nicht mal allzu dominant im weiteren Verlauf der ersten Hälfte, aber man hätte das Ganze doch ruhig ruhiger und entspannter gestalten können für uns.
Bin ich völlig bei dir.
Gut.
Ist ja auch im Nachhinein egal, 2-1, aber ich finde dieses Gezittere, was man ja immer sehr häufig hat und was man auch nicht so gerne mag dann als Fan, wo man einfach diesen Abpfiff herbeisehnt. Man kennt es natürlich aus dem Stadion nochmal ganz anders, wo die Emotionen nochmal dann überkochen und du gar nicht mehr so richtig mitsingen kannst teilweise. Also, so kenne ich es von mir, dass ich eigentlich jetzt die Mannschaft nochmal richtig anfeuern will, aber teilweise so angespannt und nervös bin, dass ich mich irgendwie an meinem Bier festklammer und nicht mehr reden kann oder singen kann.
Ja, also ich brauche hier zu Hause hin und wieder auch erstmal einen Schnaps nach Abpfiff. Das ist teilweise tatsächlich so. Gut, kommen wir zum Kiezkicker der Woche?
Machen wir. Hier ist der Kiezkicker der Woche. Heute haben wir uns mal für ein neues Duo entschieden.
Ja, das Duo beziehungsweise die Zuspielkombination war an dem vergangenen Wochenende für uns sehr, sehr erfolgreich unterwegs, nämlich Kyrie auf Marmoush war die Kombination, die dem Elfmeter vorangegangen war, die dem 2:0 Treffer vorangegangen war und die eben auch dem vermeintlichen 3:0 Tor vorangestellt war und das wurde dann ja zurückgenommen, aber eben war es an diesem Wochenende sehr auffällig, dass Kyrie Marmoush freigespielt hat, angespielt hat und das dann zu erfolgsversprechenden Offensivaktionen für uns geführt hat. Deswegen ist dieses Zuspiel unser Kiezkicker der Woche.
Ja, zwei Spieler, die uns sehr erfreut haben das letzte Wochenende und die ja auch absolut nicht mehr wegzudenken sind in der momentanen Situation. Und man mag es sich gar nicht ausmalen, wie es dann ist, wenn wir dann Omar Marmoush wieder abgeben müssen, genauso wie Rodrigo Salazar im Sommer.
Mal gucken, was Andy Bornemann da so machen kann.
Ich hoffe ja, dass man vielleicht den einen oder anderen vielleicht nochmal ein zweites Mal ausleihen kann. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass die Vereine, also in dem Fall Wolfsburg und Eintracht Frankfurt, sagen, dass sie die Spieler einfach abgeben. Vielleicht lässt sich da noch irgendwas regeln. Andy.
Warten wir es mal ab. Kyrie wird auf jeden Fall bei uns bleiben, zumindest hat er noch Vertrag, ist ja letztes Jahr im Sommer erst gekommen. Die Kombination oder das Zuspiel Kyrie auf Marmoush gab es übrigens in Nürnberg schon. Nicht direkt, aber Kyrie ist gefoult worden beim Elfmeter zum 2:0 und Marmoush hat dann vollendet. Also da gab es diese Verbindung und Connection irgendwie auch schon.
Genau.
Richtig. Ja.
Haken wir dieses wunderbare Spiel ab, gehen wir in die Länderspielpause. Vorab sei noch mal kurz am Rande zu erwähnen, dass Sebastian Olsen sich verletzt hat und laut der Mopo wohl über die Länderspielpause hinaus ausfallen wird.
Was natürlich überhaupt nicht cool ist.
Nee, gute Besserung an dieser Stelle.
Ja. Hoffentlich kommt er schnell wieder zurück. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein in unserer Defensive in dieser Saison.
Mein Kiezkicker der Hinrunde übrigens.
Ja, stimmt. Stimmt.
Wer
auch in der Hinrunde einigermaßen viel, sorry, dass ich dazwischen hau, einigermaßen viel zum Einsatz kam, war Leon Flach. In den letzten Wochen haben wir schon angesprochen, dass er zuletzt ja nicht mehr so häufig berücksichtigt wurde. Aktuell kursieren die Meldungen, dass er uns vermutlich zeitnah verlassen wird, und zwar in seine Heimat, in die USA, in die MLS, zu Philadelphia. Da startet ja die Saison im April, also könnte durchaus sein, dass da in den nächsten Tagen die Meldung reinflattert, dass uns der Youngster verlassen wird.
Der immer noch fast das 3:2 im Volkspark geschossen hätte.
Ja, aber ein schönes Tor in Fürth geschossen hat.
Richtig, ja, das fand ich aber auch das schlimmste Spiel.
Wir wollen nicht
der Saison. was gibt's noch zu erwähnen? Morgen geht's weiter für den FC St. Pauli und zwar gegen Arminia Bielefeld. Um 14 Uhr startet das Testspiel. Arminia Bielefeld hätte das eigentlich gegen Hannover 96 ausgetragen. Die Niedersachsen sind allerdings momentan in Quarantäne. Deswegen ist der FC St. Pauli an dieser Stelle eingesprungen.
Ja, coole Sache, immer wichtig. Schauen wir mal, was das so wird. Zuletzt war es ja häufiger mal Werder Bremen der Gegner in der Länderspielpause. Da gibt es jetzt mal ein bisschen Abwechslung. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ich denke mal, da wird sicherlich einiges rumprobiert werden. Wir haben ja einen relativ großen Kader, weil wir viele Jungs haben, die fit sind. Ich glaube, da wird der ein oder andere, der in den letzten Wochen nicht so oft zum Zuge gekommen ist, seine Chance bekommen, um sich zu beweisen.
Vor allem auch dann in der Abwehr, weil Lehrt Paccarada und James Lawrence mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften für den Kosovo und für Wales unterwegs sind. Außerdem auch Luis Godes für die Dominikanische Republik. Entschuldigung.
Ja, mal gucken, ob das tatsächlich stattfindet. Ich habe gelesen, dass die in Miami spielen sollen. Mhm. Da ist ja auch gerade ein bisschen Ausnahmezustand mit Spring Break und allem drum und dran.
Und dem Wendler.
Das ist sowieso ein Problem, was sie, glaube ich, nicht so schnell loswerden.
Alles auf einmal. Ja, und für den FC St. Pauli geht es dann auch erst in 2 Wochen so richtig weiter. Nächstes Pflichtspiel gegen Eintracht Braunschweig.
Genau, die ja am Wochenende jetzt 1-1 gespielt haben. Die aus einer ähnlichen Situation wie unser letzter Gegner Osnabrück kommen. Die unten mit drin stecken, sind zwar 3 Punkte vor dem Relegationsrang, wobei auf dem Osnabrück aktuell steht, wobei Osnabrück ein Spiel weniger hat, aber die haben dann doch schon nochmal ein bisschen mehr Druck mit dem Blick nach unten als wir aktuell.
Ja, ich glaube, wir haben uns da ein ganz gutes Polster jetzt momentan eingefahren. Ich würde sagen. Ja,
haben wir durch den Februar. Im Februar haben wir 9 von 9 möglichen Punkten geholt. Im März skandalöserweise nur 7 von 12, aber trotzdem noch Erster in der Rückrundentabelle.
Wahnsinn, das konnte man sich vor ein paar Monaten gar nicht ausmalen, wozu wir in der Lage sind.
Genau. So, das Flippo. War's. Ich habe nichts mehr auf dem Zettel.
Ich auch nicht und ich glaube, wir beide haben jetzt auch mal eine Woche Pause voneinander.
Ihr habt Pause von uns, auch ganz wichtig.
Wir können uns entspannen. Einmal eine ganze Woche ohne Kiez Corner und ohne den FC St. Pauli.
Dafür geht die Formel 1 am Wochenende wieder los. Freuen wir uns, glaube ich, auch beide drauf.
Da wurde extra ein Bundesligaspieltag für abgesagt, wollte ich gerade sagen. Oder verlegt, nach hinten verlegt. Nur
das um wird der Grund
Mick Schumacher sein. Endlich zu sehen.
Das wird der Grund gewesen sein. Also das Sportprogramm am Wochenende ist auf jeden Fall gesichert. Vielleicht schaltet ihr ja auch ein. Wir werden nächste Woche im Kiez Corner nicht über die Formel 1 sprechen, sondern wie du eben angekündigt hast, das mal ausfallen lassen und sprechen uns dann hoffentlich nach einem erfolgreichen Spiel gegen Braunschweig.
Ja, wir wünschen euch entspannte nächste 10-11 Tage, bis wir uns dann wieder hören.
Schöne Ostern. Ganz wichtig, fällt ja auch mit rein. Und macht's bis dahin gut, bleibt gesund, bleibt zu Hause und in Hamburg sagt man Tschüss. Ciao.